USA. Das bedeutet der längste Shutdown aller Zeiten.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den USA steht derzeit vieles still. Das Land steckt im Shutdown und das schon seit Anfang Oktober. Doch jetzt scheint ein Ende in Sicht zu sein. Was dieser Shutdown genau bedeutet und welche Folgen er für die US-Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für die Kapitalmärkte hat, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Wir möchten gerne noch anmerken, dass wir diesen Podcast am 12.11. am Vormittag aufnehmen. Also noch bevor das Repräsentantenhaus heute Abend über den Übergangshaushalt abstimmt. Thomas, lass uns zum Einstieg kurz klären. Was genau steckt hinter dem Shutdown, in dem die USA gerade stecken?
Ja, der Kongress, also das US-Parlament, muss bis zum 1. Oktober eines jeden Jahres einen Haushaltsplan verabschieden. Der stellt dann für das kommende Fiskaljahr die Finanzierung aller Bundeseinrichtungen sicher. Gelingt das nicht, besteht immer noch die Möglichkeit, einen zeitlich befristeten Übergangshaushalt zu verabschieden. In diesem Fall ist vor dem 1. Oktober aber auch keine Einigung auf einen Übergangshaushalt zustande gekommen.
Da muss ich kurz einhaken. Seit der letzten Wahl haben die Republikaner, also die Partei von Präsident Donald Trump, in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit, sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat. Warum kam trotzdem keine Mehrheit für den Haushalt zustande?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du hier ansprichst. Und mit den Mehrheiten in beiden Kammern hast du natürlich vollkommen recht. Deshalb sagen wir auch häufig, dass Donald Trump komplett durchregieren kann. Hier haben wir es allerdings mit einem Sonderfall zu tun. Und das ist die mehr als 100 Jahre alte Filibuster-Regel. Und die besagt, dass bei einigen Gesetzesvorhaben 60 der insgesamt 100 Senatoren zustimmen müssen. Und das Haushaltsgesetz zählt eben zu diesen Gesetzen. Bei 53 von 100 Sitzen haben die Republikaner damit im Senat eine Mehrheit, die reicht aber nicht aus, um den Haushalt ohne Zustimmung einiger Demokraten zu beschließen.
Woran lag es dann, dass sich Demokraten und Republikaner nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigen konnten? Und bei welchen Themen liegen die beiden Parteien besonders weit auseinander?
Der große Streitpunkt sind die Gesundheitsausgaben. Im Rahmen des großen Steuergesetzes, der Big Beautiful Bill, haben die Republikaner Einsparungen beim Medicaid-Programm beschlossen. Das ist ein staatliches Vorsorgeprogramm für einkommensschwache Menschen. Dazu wollen die Republikaner die Subvention für die private Krankenversicherung auf 2 Jahre begrenzen und danach abschaffen. Dagegen laufen die Demokraten Sturm. Denn hier sprechen wir über das große demokratische Projekt Obamacare.
Und da hier keine Partei auf die andere zugehen wollte, sind die USA am 1. Oktober in den Shutdown gerutscht. Was darf ich mir darunter vorstellen? Was passiert da genau?
Ja, ohne einen Haushalt stehen der Regierung schlichtweg keine Mittel zur Verfügung. Wir sprechen hier von einem Ausgabenstopp. Entsprechend hat das Haushaltsamt die geordnete Stilllegung der Regierungsgeschäfte angeordnet.
Das klingt jetzt ziemlich theoretisch. Was bedeutet das genau?
Ja, das bedeutet, nicht als systemrelevant eingestufte Institutionen müssen schließen und ihre Angestellten in einen unbezahlten Zwangsurlaub schicken. Mitarbeiter und Einsatzkräfte in existenziellen Bereichen wie dem Militär, der Grenzsicherung und der Luftsicherung arbeiten unbezahlt weiter. Der parteiübergreifende Think Tank Bipartisan Policy Center schätzt, dass 670.000 Regierungsmitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt wurden und 730.000 unbezahlt arbeiten. Wir reden also von 1,4 Millionen Betroffenen. Interessant ist hier vielleicht noch, Kongressmitglieder und auch der Präsident beziehen ihre regulären Gehalter auch während des Shutdowns weiter.
Lass mich da kurz einhaken. Lange Zeit war ja gar nicht klar, dass es für die Angestellten in Anführungszeichen nur bei Zwangsbeurlaubungen bleibt. Die Trump-Regierung wollte den Shutdown ursprünglich sogar nutzen, um Stellen abzubauen.
Genauso ist es. Die Trump-Regierung hat während des Shutdowns mehrere tausend Kündigungen ausgesprochen und wollte weitere folgen lassen. Ein Gericht hat das gestoppt. Die schon ausgesprochenen Kündigungen wurden für ungültig erklärt. Weitere Kündigungen waren danach während des Shutdowns nicht mehr möglich.
Für die staatlichen Beschäftigten hat ein Shutdown also unmittelbare und heftige Auswirkungen. Wie ist das für die übrigen US-Bürgerinnen und Bürger?
Ja, auch die merken die Auswirkungen, und zwar sehr vielfältig. Die Bearbeitung von Anträgen dauert deutlich länger. Die Besucherzentren von vielen Nationalparks mussten geschlossen werden. Dazu sind staatliche Museen dicht. Und das sind noch nicht die Auswirkungen, die die Bevölkerung heftig treffen.
Welche Auswirkungen sind denn besonders drastisch für die Bevölkerung?
Mit dem Beginn des Novembers hat der Shutdown ganz besonders die betroffen, die Lebensmittelmarken beziehen. Also diejenigen, die sich ohne staatliche Zuschüsse ihren Lebensmitteleinkauf nicht vollständig leisten können. Und hier hat der Oberste Gerichtshof angeordnet, dass diese Lebensmittelmarken nur noch teilweise ausgezahlt werden durften. Von denjenigen, die ihre Marken für den November schon vollständig bekommen hatten, sollten Teile der Marken zurückgefordert werden. Und hier müssen wir wissen, dass insgesamt 42 Millionen Menschen in den USA Lebensmittelmarken beziehen.
Das sind wirklich dramatische Zahlen und die Folgen sind verheerend. Ich vermute, du hast trotzdem noch weitere Auswirkungen des Shutdowns beobachtet.
Klar, auch im Flugverkehr haben sich die Auswirkungen zuletzt beschleunigt und verstärkt. Viele Fluglotsen sind schlicht nicht mehr zum Dienst erschienen. Entsprechend hoch war der Personalmangel. Und deshalb hat die US-Luftfahrtbehörde ab Freitag, dem 7. November, Flugstreichungen angeordnet. An den 40 größten US-Flughäfen wurden jeweils bis zu 10% der Verbindungen gestrichen. Am ersten Sonntag mit dieser Maßnahme hat das zu einem Ausfall von 2100 Flügen geführt. Zusätzlich waren 7000 Flüge verspätet.
All die von dir genannten Punkte bedeuten in der Summe, dass ein Shutdown nicht nur die US-Bürgerinnen und Bürger betrifft, sondern auch Touristen, die ins Land kommen.
Genauso ist es. Zu den bereits erwähnten geschlossenen Einrichtungen, Flugausfällen und Flugverspätungen kommen längere Wartezeiten bei der Passkontrolle und auch bei der Sicherheitskontrolle. Und auch die Vergabe von Visa kann deutlich länger dauern als normal.
Die Auswirkungen des Shutdowns sind also vielfältig und zuletzt deutlich spürbarer geworden. Inzwischen gibt es ja eine Einigung auf einen Übergangshaushalt, dem der Senat bereits zugestimmt hat. Haben die zunehmenden Einschränkungen für die Amerikanerinnen und Amerikaner die Politik so sehr unter Druck gesetzt, dass am Ende keine Alternative zu einer Einigung blieb?
Ja, zumindest die Themen mit den Lebensmittelmarken und dem Flugausfällen haben sicherlich deutlichen Druck aufgebaut. Dazu kommt bei den Flugausfällen, dass Ende des Monats der US-Feiertag Thanksgiving ansteht. Zu diesem Fest reisen traditionell viele US-Bürgerinnen und Bürger zu ihren Familien. Da hätten nicht stattfindende Flüge sicherlich die Stimmung im Land weiter kippen und aufheizen können. Und möglicherweise hat noch ein anderer Grund dazu beigetragen.
Worauf spielst du hier an?
Zuletzt hatte der Shutdown auch am Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Der Nasdaq 100 beispielsweise hat den Shutdown lange Zeit gut weggesteckt und im Oktober sogar ein neues Allzeithoch erreicht. In den November hinein hat der Index dann aber binnen Tagen 6% verloren. Und das war gleichbedeutend mit dem größten Kursrückgang seit dem Zollchaos vom April. Die Angst vor weiteren Kursverlusten mag die Politik hier zusätzlich unter Druck gesetzt haben.
Das ist gut vorstellbar. Lass uns mal genauer auf den Übergangshaushalt schauen. Der Senat hat diesen bereits bewilligt. Jetzt stehen noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses und die Unterschrift des Präsidenten aus. Was genau steht in diesem Übergangshaushalt?
Vor allem wird die Finanzierung der Regierung und der Bundesbehörden bis Ende Januar des kommenden Jahres gesichert. Alle, die während des Shutdowns im unbezahlten Urlaub waren oder ohne Vergütung weitergearbeitet haben, bekommen ihre Löhne rückwirkend ausbezahlt. Dazu werden alle, denen Kündigungen ausgesprochen wurden, wieder eingestellt. Bei den Zuschüssen zur Krankenversicherung haben die Demokraten aber nichts Konkretes erreicht. Über dieses Thema soll zwar im Dezember nochmal abgestimmt werden, das Ergebnis ist aber offen.
Du sagtest gerade schon, der Übergangshaushalt gilt bis Ende Januar, also 2,5 Monate. Wie geht es dann weiter?
Ja, so lange haben die Parteien jetzt Zeit, sich auf einen endgültigen Haushalt zu einigen. Oder zumindest die Gültigkeit des Übergangshaushalts zu verlängern. Gelingt beides nicht, dann könnte schon ab dem 1. Februar der nächste Shutdown drohen.
Wir sprechen ja immer noch über den Shutdown des Jahres 2025. Wie groß sind die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Shutdowns?
Das ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten, denn dazu gibt es nur Schätzwerte. Das überparteiliche Haushaltsbüro des Kongresses spricht von Kosten von 7 Milliarden Dollar bei einem Shutdown von einem Monat und 14 Milliarden Dollar bei einem Shutdown von 2 Monaten. Wenn wir von einem jetzigen Ende ausgehen, wären es also um die 10 Milliarden Dollar. Und das sind nur die Beträge, die der US-Wirtschaft durch den Shutdown dauerhaft verloren gehen. Konsumausgaben, die nachgeholt werden, Reisen, die nur verschoben werden und so weiter, tauchen in diesen Zahlen also nicht auf. Kurzfristig, das heißt, bis zum Nachholen dieser Ausgaben, wird die Auswirkung auf das US-Bruttoinlandsprodukt also größer sein. US-Finanzminister Scott Bessent hat hier von bis zu 15 Milliarden Dollar pro Woche gesprochen. Und die Auswirkungen wären sicherlich noch deutlich größer, wenn der Shutdown jetzt nicht enden würde. Ich habe vorhin schon kurz vom US-Feiertag Thanksgiving gesprochen. Am Freitag danach, dem Black Friday, beginnt in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft. Um zu sagen, dass dieses mit 1,4 Millionen unbezahlten Beschäftigten deutlich schlechter ausfallen würde, muss man wahrlich kein Prophet sein.
Wen machen die US-Bürgerinnen und Bürger denn für diesen Shutdown verantwortlich?
Ja, eine Umfrage von Stack Data Strategy zeigt, dass 52% die Republikaner verantwortlich machen, 35% die Demokraten. Der Rest ist entweder unentschieden oder hat keine Meinung.
Lass uns den Shutdown historisch einordnen. Ich habe anfangs schon erwähnt, dass der aktuelle Shutdown der bislang längste in der US-Historie ist. Wir sind heute am Tag 43. Wie stark sticht er im Vergleich zu früheren Shutdowns heraus?
Seit 1976 ist der aktuelle der insgesamt 20. Shutdown. Den zuvor längsten hat mit einer Dauer von 34 Tagen ebenfalls der jetzige Präsident Donald Trump zu verantworten. Das war während seiner ersten Amtszeit über den Jahreswechsel 2018-2019. Die Gesamtzahl ist mit 20 Shutdowns allerdings auch deshalb so hoch, weil es mehrere extrem kurze Shutdowns gab. So zeichnete Ronald Reagan in den 80ern für 4 eintägige, 2 zweitägige und 2 dreitägige Shutdowns verantwortlich. Mit insgesamt 8 Shutdowns hatte Reagan damit so viele wie kein anderer Präsident. Für Donald Trump ist es jetzt der insgesamt 3. Shutdown. Joe Biden kam übrigens ganz ohne Shutdown aus.
Was viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht auch interessiert, wäre eine ähnliche Situation denn auch in Deutschland möglich?
An der Stelle darf ich klar mit Nein antworten. Zwar sind die Parteien auch hierzulande häufig zerstritten, aber für den Fall einer ausbleibenden Haushaltseinigung regelt das Grundgesetz eine vorläufige Haushaltsführung. In deren Rahmen würden dann alle festgelegten Leistungen und alle zugesagten Finanzierungen ausgezahlt. Gehälter, Rente, Kindergeld, BAföG und so weiter würden also weiterhin fließen. Und alle staatlichen Institutionen würden offen bleiben.
Kommen wir noch einmal zu den Börsen. Du hast den Rückgang der Aktienmärkte, der die Politik möglicherweise zusätzlich unter Druck gesetzt hat, angesprochen. Wie waren die Reaktionen auf das voraussichtliche Ende des Shutdowns?
Ganz klar positiv, wenn ich auch hier auf den Nasdaq 100 schaue, der hat am Freitagabend, dem 7. November, schon eine steile Intraday-Trendwende nach oben vollzogen. Und am Montag, dem 10. November, ein Tagesplus von 2,2% darauf gepackt. Und damit war dieser Montag beim Nasdaq 100 der beste Handelstag seit Mai, also seit 6 Monaten.
Gibst du denn eine Prognose ab, wie es an den Börsen weitergeht, wenn der Shutdown jetzt wohl endet?
Zumindest keine Prognose in Form von Kurszielen, aber mit dem Ende des Shutdowns endet auch der Blindflug an den US-Börsen. Denn aufgrund der geschlossenen US-Behörden wurden viele Wirtschaftsdaten nicht ermittelt und nicht veröffentlicht. Beispielsweise wurde bereits 2 Monate in Folge kein Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Und gerade der Arbeitsmarktbericht gibt Anlegerinnen und Anlegern, aber auch der Notenbank Fed, wichtige Aufschlüsse über den Zustand der US-Wirtschaft. Und wenn diese Veröffentlichungen jetzt in den kommenden Wochen nachgeholt werden, sehen Anleger wieder klarer.
Ich hoffe, dass auch wir mit dieser Episode für mehr Klarheit sorgen konnten. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.